willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Es ist Bergfest bei den French Open Roland Garros. Wir haben Samstag früh, nehmen auf und wir müssen sagen, zurückblickend auf unsere Vorschaufolge, es ist doch ein bisschen mehr passiert, als wir vermutet hatten. Darüber spreche ich heute mit Tobi. Hallo Tobi oder bonjour, man muss dich ja jetzt wahrscheinlich vollkommen französisch anreden, oder?
Mais oui, madame. Ja klar, bonjour, hi. Ich bin immer noch am Grübeln, warum das eigentlich heißt, wir haben Bergfest. Warum heißt das so?
Weil du auf der Spitze bist. Quasi ach so. Am Höhepunkt, die Mitte. Naja, wenn man jetzt sagt,
ja,
ich weiß nicht, ob man sich da so an der Fünf-Akt-Theorie orientiert, weißt du, wo der mittlere Akt der Wendepunkt ist. Keine Ahnung. Es heißt halt so. Ich habe das jetzt mal nicht angezweifelt.
Das heißt, von jetzt an geht's bergab mit dem Turnier.
Hoffentlich nicht. Gerade auf Herrenseite haben sie ja wirklich einen geboten. Aber da wollen wir ja gleich drüber sprechen. Dennoch fangen wir doch mal damit an, jetzt wo wir quasi die Gelegenheit haben. Du warst ja wieder auf Proletentour und hast Eindrücke von vor Ort. Mhm. Insofern deine Chance, alles loszuwerden zu den diesjährigen French Open, was du schon immer mal sagen wolltest.
Siehst du mal, die Kurzzusammenfassung, es war heiß.
Das glaube ich. Da ist in Paris ist dann, wenn heiß ist, ähnlich wie in anderen Großstädten, dann ist auch warm. Wobei da in Park geht's noch, oder?
Naja, mit Park ist ja nichts auf der Anlage. Das ist vielleicht auch das größte Manko, wenn man mal mit dem Negativen anfängt. Es gibt einfach viel zu wenig Schatten auf der Anlage.
Frag mal Yannick Sinner.
Da kommen wir noch zu, verspreche ich dir. Aber grundsätlich, ich mag das total. Ich fand das super bei 33 Grad in der Sonne sitzen. Die meisten Menschen mögen das nicht. Mir hat das überhaupt nichts ausgemacht. Ich genieße das und das viel mehr als, keine Ahnung, beispielsweise vor 2 Jahren, das wusste ich noch, Regen kalt, dann schlotterst du da und nee, dann lieber 33 Grad. Natürlich, ja, die Mitte wäre ideal, 25 oder sowas. Ich habe es genossen, obwohl es so heiß war, aber gleichzeitig ist das schon so, also nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Zuschauer natürlich eine sehr anstrengende Geschichte. Die French Open haben das insofern gut gemacht, als dass es genügend Möglichkeiten gibt, auf der gesamten Anlage immer wieder deine Wasserflasche aufzufüllen. Das finde ich richtig und wichtig, sodass du nicht gezwungen bist, da jetzt für 7 oder 8 Euro da irgendwelches Vittel Evian oder sonstige Wässerchen zu kaufen. Mein Bier ist mit 11,70 Euro schon teuer genug.
Wahnsinn.
Da muss man dann nicht noch beim Wasser hinlangen. Das machen sie gut. Dann haben sie provisorisch so ein paar so Sprühduschen aufgestellt. Das war eigentlich mehr ein Spaß in erster Linie für die Kinder, die auf der Anlage waren. Ob das jetzt wirklich Linderung verschafft, weiß ich nicht. Aber gar keine Kritik. Also die Wasserversorgung war gut. Aber generell, finde ich, müsste man trotz der Enge, die die Anlage einfach hergibt bzw. bietet, müsste man mal überlegen, ob man auch für die Zuschauer Möglichkeiten, Schattenmöglichkeiten bietet. Auf den Außencourts sicherlich etwas schwieriger, aber dann zumindest auf den Flächen, wo du dich sonst bewegst. Der, wie ich finde, nette Nebeneffekt wäre, dass bei Spielen in Frankreich, die wir mindestens genauso häufig haben, nämlich bei Spielen und Turnieren, ja, die mehr vom Regen geprägt sind, du ebenfalls eine Zufluchtsmöglichkeit hättest, ja, also egal ob ein Sonnensegel oder Regenschirm, beides ist relativ, finde ich, für den Zuschauer anstrengend da. Eben vor 2 Jahren, ich kann mich erinnern, wenn du dann irgendwo Zuflucht suchst und bist dann durchnässt, und der Regen hört dann auf, dann ist es alles andere als schön, ein Tennis-Match jetzt irgendwie klamm zu verfolgen und in nassen Klamotten. Also insofern, das wäre so ein kleiner Verbesserungsvorschlag. Ansonsten muss ich sagen, bin ich dieses Jahr irgendwie voll des Lobes. Mir hat das besser gefallen als die letzten Jahre. Jetzt gar nicht, zum Sportlichen kommen wir gleich, gar nicht wegen der Hitze, die ich sehr liebe. Sondern ich hatte das Gefühl irgendwie, dass ich nicht so erdrückt worden bin von den Massen wie die letzten Jahre. Ich habe jetzt noch keine Zuschauerzahlen gesehen, irgendwie, die sie gepostet haben. Aber wenn ich einfach mal den Kartenvorverkauf und die sehr, sehr rare Möglichkeit nehme, doch noch an ein Resale-Ticket zu kommen, dann gehe ich davon aus, dass es auch diesmal wieder ausverkauft ist. Aber insbesondere die Lenkung der Zuschauerströme gerade zu Tagesbeginn war auf den ersten Blick gar nicht anders als sonst. Aber es ging irgendwie trotzdem schneller, morgens auf die Anlage zu kommen. Das fand ich persönlich sehr, sehr angenehm. Und dann war wahrscheinlich sicherlich einiges auch der Hitze geschuldet, dass es sich vielleicht nicht ganz so gestaut und gedrängt hat an den Bottlenecks. Nichtsdestotrotz gab es natürlich, wenn ich an den Donnerstag denke und dem Match hier von Kuame, gab es natürlich Momente. Ich stand oben auf dem Philippe Chatrier und habe da runtergeguckt und man hat diese riesen Crowd gesehen, die eben auf den Bildschirmen dann dieses Fünfsatzmatch des 17-jährigen Franzosen verfolgt hat. Das war nicht nur beeindruckend, sondern sicherlich, wenn man da unten drin stand, dann auch krass heiß und krass gedrängt, ja. Insgesamt bleibe ich dabei, Paris gerade für Leute aus Deutschland, die da mal eben schnell in Anführungsstrichen hinwollen, ist einfach immer ja eine Reise wert. Schöne Floskel. Was das Tennisturnier angeht, ist einfach schon echt immer wieder schön und nach wie vor, ich weiß gar nicht, ob man es hier noch oft erwähnen soll, weil wenn Amélie Mauresmo den Podcast hört, vielleicht kommt sie dann irgendwann doch auf die dumme Idee, die Ticketpreise zu erhöhen. Ich bleibe dabei, wo gibt es eine Sportveranstaltung, wo du für 40 Euro dir ein Ticket kaufen kannst und den ganzen Tag von morgens um 11 bis abends um 11 Spitzensport sehen kannst. Also an der Stelle muss ich sagen, nach wie vor ist das ein Package, das gleiche gilt auch für die anderen Grand Slams, ja, dieses Ground-Ticket, das ist schon echt super schön. Und auch, sage ich jetzt mal, einen Sitzplatz auf Susanne Lengleng in den ersten Runden für 70 Euro für einen gesamten Tag, da kannst du nichts sagen. Ja, also wirklich, ja. Bin wieder ganz geflasht. Ja.
Man merkt's.
Ja, man merkt's. Es ist immer so, wenn du so viele Tage da bist, dann denkst du irgendwann so, oh, jetzt ist aber auch genug und ja, jetzt kannst du auch nach Hause. Mhm. Und dann trotzdem, als ich am Donnerstag nach dem Match von Jannik Sinner, was ich live im Stadion miterlebt habe, dann Richtung Ausgang gehen musste, um nach Hause zu kommen, dann bricht es mir trotzdem immer wieder das Herz. Dann denke ich, ich will nicht gehen. Ja, morgen denkst du noch so, ja, heute Abend ist dann aber auch gut. Und wenn ich dann gehe, dann denke ich mal, ach nee, ich will noch bleiben.
Verstehe ich. So geht's mir als Volunteer in Hamburg auch immer. Also die Woche ist schon anstrengend und irgendwann denkst du auch so, jetzt hast du eine Schnauze voll. Ne? Ja. Jetzt kommt so dasselbe Problem jeden Tag. Irgendwann musst du ja, und irgendwann werden auch die Aufgaben weniger. Aber man hat dann doch Bock. Nichtsdestotrotz, könnten wir ja. Schiebe ich noch einmal eine Sache ein, und zwar die French Open hat gepostet zum Thema erste Woche. Und da stand auf X, Twitter für alle anderen, another record-breaking opening week at Roland Garros. Und was steht da? Ich musste mir das übersetzen, weil dann haben sie auf irgendeinem Grund mit Französisch weitergemacht und das ist jetzt nicht meine komplette Stärke. Mit 138.000 Zuschauern während der Eröffnungswoche und 623.173 Euro Einnahmen aus der Gael and Friends Veranstaltung, kommen wir auch noch drauf, sowie dem Yannick Noah Wohltätigkeitstag war die erste Woche des Turniers 2026 ein beispielloser Erfolg. Es scheint also so gewesen sein, dass trotz deines Eindruckes, dass es entspannter ist, genug los war, dass es sich gelohnt hat.
Ja, absolut.
So.
Und sportlich gesehen war das natürlich, und da kommen wir auch gleich zu, war es natürlich schon ein bisschen weird, egal ob du das am Fernsehen verfolgt hast oder dort vor Ort warst, gerade mit diesem etwas entrückten, Draw auf der Herrenseite, auf der oberen Hälfte, wo du dachtest, okay, was soll denn jetzt noch passieren und ist es jetzt überhaupt attraktiv, da am Donnerstag noch auf die Anlage zu gehen? Und ich muss sagen, ich habe es dann doch nicht bereut, da ich ja dann am Donnerstag dann doch ein Ticket für Philippe Chatrier hatte, was irgendwie sowas dann immer auch rund macht. Ja, es ist halt wie... Keine Ahnung, das nimmt man dann halt schon auch mit. Du kannst ja auch auf die Außenplätze gehen. Aber das war natürlich so, das Ding stand 6-3, 6-2 und war irgendwie so eindeutig. Da habe ich gedacht, komm, jetzt kannst du mal rausgehen, holst dir ein Bier und guckst noch auf die Nebenplätze.
Wer hat noch geschrieben?
Ja, das ist so gähn, oh, ist so langweilig. Und bin da runtergegangen und habe mir dann Bier geholt und dann stand das 5-1 und ich verfolgte das natürlich so auf meinem Handy und sehe so 5-1, ja gut, jetzt serviert das aus und dann nahm das Schicksal seinen Lauf und Tobi seine Beine in die Hände und schwuppdiwupp die 80 Treppen da wieder hoch, saß auf den auf dem Oberrang und hab dann eben verfolgt, was mit dem Yannick Sinner passierte. Und das war schon interessant, würde ich jetzt mal. Interesting, würde der Brite sagen.
Mhm. Ja, für mich war das so schräg, weil ich hatte mir das Match gar nicht rausgepickt für mich, weil ich auch dachte, ne, so ganz, ja, Yannick Sinner, gut, Girondolo ist ein Sandplatzwühler, da war mir schon klar, dass das nicht ganz unspannend werden würde, aber war jetzt auch nicht unbedingt mein Favorite to watch für die Zeit. Und dann hatte ich ganz komischerweise genau zu dem Moment, wo es dann, ne, fünfte Satz, sag ich schon, dritte Satz, gen Ende, hatte ich dann mal draufgeschaltet, weil ich dachte, komm, dann guckst du dir jetzt noch den Sieg an. Und dann hast du das. Und dann kippte das ja so auf einmal. Ne? Das kam ja irgendwie ziemlich aus dem Nichts, ne? Hatte ich zumindest so den Eindruck, aber ich habe den vorherigen Teil ja nicht gesehen. Aber für mich kam es relativ aus dem Nichts, dass man merkte, dass Yannick Sinner auf einmal so, ja, die Leistung so in sich zusammenfiel, wie so ein Luftballon, wo man so die Luft rauslässt. Und dann, kippte das Ganze dahingehend, dass Girondolo schlau genug war, seine Chance zu nutzen. Weil das passiert ja dann auch ganz gerne mal. Zumal, dass dann jemand quasi diese Chance, die sich ihm bietet, nicht nutzt. Ne? Da ist dann dein Top-Gegner irgendwie verletzt und du spielst dann oder angeschlagen und du spielst dann nicht genau in die Kerbe rein, in die du reinspielen solltest. Ich finde, das kann man Girondolo nicht vorwerfen, weil der ja trotzdem für den gesamten Rest des Matches ja immer so ein bisschen an dieser theoretischen Schwelle stand, wenn jetzt Sinner nochmal aufdreht, ist der dichter dran als ich. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja. Und
Sinner hätte weniger Glück gebraucht, ja. Oder Sinner hätte so einen Moment, wo Girondolo nachlässt, gebraucht und dann hätte sich das Ding ja noch ziehen können. Verstehst du, wie ich es meine?
Ja.
Rein theoretisch.
Doch, ja. Und vor allen Dingen natürlich die insofern Aufholjagd im dritten Satz war die eigentliche, die größte Hürde. Denn da hat eben nur dieses eine Spiel gefehlt. Die beiden anderen Sätze, heute sind wir jetzt natürlich schlauer, weil wir wissen, wie es gelaufen ist. Die beiden anderen Sätze ist aber trotzdem so, dass du natürlich für einen kurzen Moment einmal durchatmen kannst, aber der andere rauscht nicht gleich weg. Und trotzdem ist genau diese Gefahr da und das ist normalerweise auch der Lauf der Dinge, dass wenn ein Spieler solche Probleme hat, wie es Sinner hatte, dass es diese Phase gibt und dann pendelt sich das mit ein bisschen Glück wieder ein. Wir haben das in Paris am Montag, war es glaube ich, am Montag erlebt. Ich kam auf Simone Mathieu runter, das war die frühen Abendstunden und Kaspar Ruth war im vierten Satz. Und ich komme auf den Court und du bist da unten sehr nah dran an den Spielern. Und ich dachte, ich gucke einem, 55-jährigen Kaspar Ruth ins Gesicht. Ich habe gedacht, das ist doch nicht Kaspar Ruth, wie sieht der aus? Der lief wirklich wie ein Zombie. Ich kann es nicht anders sagen, wie ein Zombie übers Feld und ich dachte, also der fällt jetzt gleich um. Turns out, der hatte natürlich massiv mit dem Kreislauf zu kämpfen, saß dann auf der Bank, gekühlt und Eiswürfel auf dem Kopf und alles. Und dann passierte aber das Skurrile, dass sein Gegner, Safiulin war es, ja genau, dass der sich plötzlich den Physio hat rufen lassen müssen, weil er irgendwas an der Hüfte und rumgedrückt hat und so. Und das gab Kaspar Ruud A, die zusätzlichen Minuten, die er brauchte, plus eben dieses so, ey, es ist nur eine Phase, also, ja, es wird dann wieder. Und er hat sich dann eben in den Beginn des fünften Satzes sozusagen retten können. Den vierten hat er, was heißt, abschenken müssen. Der hat den Ball hochgeworfen, reingestupst. Ja. Und dann hast du aber gesehen, wie er Anfang des fünften schlug er mit 145 auf. Und dann hat sich das sukzessive wieder gesteigert auf 160, 180. Und Kaspar Ruud schlägt normalerweise auch mit 200 auf. Und will sagen, jetzt lange Rede, kurzer Sinn, du hast genau diese Phasen, diese Art von Recovery. Und das hätte ja auch bei Jannik Sinner passieren können. Hat es aber nicht.
Ja. Ja. Also das ist das, was ich meine. Also ich will Cerundolo ja seine Leistung überhaupt nicht wegnehmen. Aber er stand halt immer wieder in der Gefahr, dass, wenn Jannik Sinner sich halt wieder fängt, es dann schwer für ihn wird. Weil es ist nun mal Jannik Sinner, ne? Und man erlebt es halt doch auch immer wieder, dass gerade bei Fünfsatzmatches dann der Topspieler, also zumindest jetzt der des Rankings nach, derjenige ist, der eher profitiert davon, dass einem dieses Zwischentief nicht so viel kostet, weil man eben diese eine Chance mehr kriegt, das Ding noch zu drehen. Ne? Ja. Das ist einfach so. Klar sind 5 Sätze spielen mega anstrengend, versteht mich nicht falsch, aber gerade für Personen, die Top-Leistung haben und das vor allen Dingen auch schon mal durchlebt haben, wird es irgendwann zum Vorteil, muss man klar sagen. Aber du hast natürlich nicht Unrecht, also da diese Recovery, wie bei einem Ruud, passierte bei einem Jannik Sinner nicht, der ist wirklich, man kann es so sagen, implodiert. Da kam gar nichts mehr.
Ja.
Also der hat ja teilweise auch aufgeschlagen, wie so eine Kröte, keine Ahnung. Es war so ein ganz komisches Bild, weil erster Aufschlag weg, also kam nicht mehr. Der zweite mega langsam und irgendwie auch kaum platziert. Es war schon bitter zu gucken.
Ja, also es ist so, du sitzt dann auf der Tribüne und schaust dazu und das hat schon auch irgendwie wehgetan beim Zuschauen. Ganz gleich, für wen man nun ist, ob man sagt, ja, und jetzt bin ich da für den Außenseiter oder so. Das war nicht gut zum Zuschauen und das sind natürlich auch Bilder eigentlich, die man so nicht haben möchte. Für mich stellen sich trotzdem 2 Fragen. Die eine auf Jannik Sinner bezogen, eben, ich sag, er kam nicht zur Recovery. Kommt er überhaupt zur Recovery? Denn das ist inzwischen ein Muster scheinbar bei ihm. Ja? Was ist das eigentlich? Ist es die Hitze? Ist es die Dauer eines Matches? Kondition kann ja eigentlich nicht sein. Also das ist das eine große Fragezeichen. Und das andere natürlich die gesamte Diskussion genereller Art jetzt um die Hitze, ja, und sollte man da spielen und so, ja, meine Güte, dann haben die Australian Open aber zukünftig ein Problem, dann müssen die umziehen irgendwie nach Oslo oder so.
Das würde Kaspar Ruud freuen.
Ja, also vielleicht mal mit Sinner, ich finde es schwierig, also seine Gesundheit, seine Physis, seine Gesundheitsdaten ist seine Geschichte, ja, und wir haben kein Recht drauf, nach dem Motto, der muss doch sagen, was er hat, genau, oder so. Trotzdem finde ich es bemerkenswert, in der Pressekonferenz sagte er, nee, das war heute nichts mit der Hitze, ich habe einfach letzte Nacht schon schlecht geschlafen, ich habe mich den ganzen Tag schon nicht gut gefühlt oder so. Ich frage mich trotzdem, inwiefern er da von seinem Team, wie auch immer, gebrieft wird, was er zu sagen hat und was er besser nicht sagt. Denn, und jetzt, Vermutung. Ich glaube schon, dass es einen gewissen Punkt, eine Achillesferse, ja, bei Sinner gibt. Und das ist eben dieses Ding, was nicht nur Hitze ist, sondern es ist eben die Dauer eines Matches. Und da muss irgendwie was sein, ja, was die nicht in den Griff kriegen. Und insofern fand ich sein Statement danach, nee, ich habe einfach nicht gut geschlafen. So, das war so, lass uns hier keine Diskussion über Hitze führen oder generell über meinen Angriffspunkt. Hm. Aber es wundert mich so, weil das ist ja inzwischen ein Muster, dass jedes Match, was länger als 3 Stunden 48 geht, Sinner verliert. Ja? Also da muss irgendwie etwas sein, was die, soll ich jetzt sagen, medizinisch nicht in den Griff kriegen.
Ja, also sagen wir mal so, ich finde nicht, dass es jedes Match ist, das 3 Stunden 48 dauert. Ich finde es schon eher Hitze-related als jetzt Dauer bei Sinner. Man merkt es schon, finde ich, dass es, wenn es heiß wird und auch trocken heiß, so wie es jetzt in Paris war, dass er da über kurz oder lang seine Probleme kriegt. Und natürlich ist Hitze absolut ein Angriff auf den Körper, auf das ganze System. Und da ist dann vielleicht auch irgendwie deine individuelle Fähigkeit dann ausschlaggebend. Wie sehr kannst du mit Hitze umgehen? Wie sehr leidet dein ganzes Körpersystem darunter? Weil du kannst dich ja ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr dagegen wehren, was dein Körper einfach automatisch macht. Du kannst es natürlich trainieren, aber trotzdem hat dein Körper ja am Ende eine Autonomie, gegen die du nicht ankämpfen kannst, ne? Das ist genau dasselbe, wie wenn du versuchst, schneller zu laufen. Du wirst irgendwann den Punkt erreichen, wo dein Körper, so wie er ganz individuell ist, nicht wird schneller laufen können. Dann kannst du vielleicht noch dopen und versuchen, was rauszuholen, aber auch da wird es eine Grenze erreichen. Und ich denke, so ist es auch mit dem Hitzewiderstand. Und das ist natürlich für ihn ein Problem, gar keine Frage, besonders weil Tennis ja tendenziell der Sonne hinterher reist, ne? Und der Klimawandel, ich finde, das ist ein Eindruck, den man in den letzten Jahren schon hat, zu mehr extremen Wettern führt, sei es Regen, sei es Kälte, aber eben auch Hitze. Ja. Ich finde schon, dass es dann insgesamt merkt, dass diese Phasen, wo dann eine Wetterart ist, dass die dann immer besonders intensiv ist. Genauso wie diese Woche in Köln. Es ist urplötzlich richtig heiß geworden. Und da hast du dann, oder was heißt nicht nur in Köln, aber in Deutschland, und du hast dann schon gemerkt, dass es dann an bestimmten Punkten, weil es auch so urplötzlich kommt, sehr, sehr unangenehm ist. Und naja, ob Jannik Sinner das jetzt dann öffentlich zugeben möchte oder nicht, klar, da kann man sich dann hinstellen und sagen, ey Junge, es weiß sowieso jeder, dass es das ist. Ich meine, dann brachen ja noch die Diskussionen los. Ja, hätte man das Match nicht an einer anderen Stelle ansetzen können. Ich meine, man ist Jannik Sinner ja in meinem Befinden schon entgegengekommen, den da auf 12 Uhr zu schieben. Weil der heißeste Teil des Tages ist dann der Nachmittag, wenn sich das richtig aufgeheizt hat. Und ihn da um 12 Uhr anfangen zu lassen und dann zu sagen, fiedel das noch mal in 2 Stunden durch, was er ja fast geschafft hätte, kommt ihm ja so sogar entgegen. Und andererseits denke ich mir auch wieder, dann brach ja die nächste Diskussion auf, brauchen wir irgendwie bessere Hitzeregeln im Tennis? Und ich weiß nicht, irgendwann habe ich mir auch gedacht, man muss halt auch mal einen Punkt machen an einer bestimmten Stelle. Natürlich ist es absolut wichtig, Spielerinnen und Spieler zu schützen. Und ich finde auch, es ist absolut in Ordnung zu sagen, man muss das beobachten. Und wenn eine Grenze erreicht ist, wo man sagen kann, die wirklich objektiv für alle gefährlich ist, okay, dass man dann Pausen einbaut, was auch immer. Aber am Ende ist es Sport, Leistungssport. Und da geht es immer auch darum zu gucken, was an dem Tag unter den Bedingungen mit deinem Körper möglich ist. Und absolut. Wenn das dann nicht geht, dann hat auch mal ein Jannik Sinner Pech. Nicht, dass ich ihm das gönnen würde, versteht mich nicht falsch oder denke, haha, der Schwächling. Aber er muss mit dem arbeiten, was er hat. Und wenn dann Hitze sein Problem ist, dann ist Hitze sein Problem. Dann tut es mir leid. Also,
denn gleichzeitig,
ich bin da auch zu kalt.
Nee, ich bin da bei dir, denn gleichzeitig fanden ja auf 13 anderen Plätzen Spiele statt. Und mit Einzelbeteiligung, mit Damen, mit Herren, die alle in dieser Hitze gespielt haben, die vielleicht sogar auf den Nebenplätzen fast noch schlechtere Bedingungen haben oder noch schlechtere oder herausforderndere Bedingungen haben als auf dem Philipp Chatrier. Die haben das auch geschafft, ja. Und auch sein Gegner hat das geschafft. Also ich bin da bei dir. Natürlich gibt es Regeln und Protokolle und die werden auch eingehalten. Aber das war jetzt, es war jetzt auch nicht so, dass es wie bei den Australian Open 40 Grad gehabt hat. Ja, 33 ist viel und alles, ja, überhaupt keine Frage. Aber da bin ich bei dir. Das ist der Spitzensport, das ist der Leistungssport. Ich würde es eher von der anderen Seite aufrollen. Und zwar gab es einen Artikel von dem Daniel Mücksch, der war auch schon bei uns, schon zweimal im Podcast zu Gast, Journalist. Und dem hat missfallen, dass in so einer Situation ein Trainerteam nicht wie im Boxen letzten Endes das Handtuch wirft und sagt, Junge, wir holen dich da jetzt raus. Also er kam von der Warte her und hat gesagt, ist ein Sportler auch für die Jugend ein Vorbild, dass wenn er in dem Fall wie Sinner, wie ein Zombie über den Platz läuft und diese Recovery eben nicht eintritt, na, wie beispielsweise bei Ruth, wäre es dann nicht verantwortungsvoller zu sagen, ich gebe hier auf. Also sollten wir Menschen huldigen, die das dann bis zum Ende durchziehen. Und das hätte ihm keiner übel genommen, übrigens auch nicht der Gegner, nach dem Motto, das ist aber unsportlich, dass du jetzt aufgibst, du weißt du, so nach dem Motto, ein Federer hat nie aufgegeben oder so. Nein, ich finde, da hat der Daniel einen Punkt, wenn er sagt, das ist vielleicht auch in der Verantwortung einer Trainerbox dann zu sagen, ey, hier erreichen wir jetzt ein Level, wo wir sagen müssen, zum Schutze des Spielers, wir werfen das Handtuch. Mhm. Denn der andere Spieler, wohlgemerkt, Girondolo, der hat diese Probleme ja nicht gehabt.
Nee. Finde ich einen interessanten Punkt, weil es auch über das Hitzethema hinausgeht. Wie oft hören wir, dass Spielerinnen und Spieler sich auf den Platz gestellt haben, obwohl sie ein bisschen krank waren, sei es eine Erkältung oder was auch immer, und dann irgendwas eingeschmissen haben? Oder wie oft sehen wir es, dass sich Spielerinnen und Spieler, weiß ich nicht, heftig verbunden am Oberschenkel oder wo auch immer auf den Platz stellen? Und das ist natürlich eine sehr graduelle Geschichte. Nicht jede Verletzung oder jedes Wehwehchen ist jetzt direkt ein Problem. Aber grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass Profisport schon inhärent nicht sehr gesund ist für den Körper auf Dauer, weil man ihn natürlich konstant in eine Extremsituation treibt, für die der Körper zwar auch in einer Form geschaffen ist, der Körper auch leisten kann, aber nicht unbedingt in der Frequenz. Ich weiß nicht, ob Leistungssport dann unterm Strich wirklich so die gesundeste Tätigkeit ist, der man nachgehen kann, so jetzt mal auf Jahre betrachtet. Und natürlich muss man sich da fragen, sind wir da auch als Trainerteam oder ist das Trainerteam oder auch das Turnier oder wer auch immer ab einem gewissen Punkt dazu verpflichtet, die Reißleine zu ziehen. Und weil gerade zum Beispiel, wenn irgendwie Spieler erkältet sind oder so, finde ich das ehrlich gesagt ein Unding, dass man die auf dem Platz lässt. Weil das geht im Sinne von Außenwirkung. Das mag ja sein, dass du das möchtest in dem Moment, aber es ist halt einfach nicht gut und auch kein gutes Vorbild. Finde ich, ist ein Punkt, den man gehen kann, ja.
Ja. Und du weißt, ich bin glühender Nadal-Verehrer und Fan und trotzdem bin ich der Meinung, dass eben die Geschichte mit hier, ich spritze mir die Schmerzen im Fuß vor jedem Spiel weg, nicht in dem Sinne nicht zur Heldengeschichte taugt, also Held irgendwie vielleicht schon, aber eigentlich nicht zur Vorbildgeschichte taugt, nach dem Motto, Jungs und Mädels, die ihr strebt, im Tennis immer besser zu werden und vielleicht auch eine Karriere anzustreben, das sollte vorbildlich sein. Ich sage das, wie gesagt, als absoluter Rafa-Hardcore-Fan. Die Netflix-Doku ist jetzt seit gestern online. Aufgrund des laufenden Turniers habe ich sie noch nicht sehen können. Aber genau da geht es ja auch wieder um diese Fußgeschichte. Und deswegen, also dass ein Turnier das entscheidet, vielleicht schwierig, aber dass ein Trainerteam, in dem Fall jetzt hier bei Sinner, hätte drauf einwirken sollen ab einem gewissen Punkt, das hätte ich mir an der Stelle vielleicht schon gewünscht, weil das war einfach brutal zu sehen und irgendwie auch nicht schön zu sehen. Ja, es war so, ich will nicht sagen Fremdschämen, das nicht, das ist der falsche Ausdruck dafür, aber es war so ein...
Ja, es tat weh.
Ja, es tat weh beim Zuschauen. Und du hast das auch im Stadion gemerkt, ja. Also die Zuschauer, der Applaus war alles, es war so verhalten, ohne jetzt ungerecht gegenüber dem Cirundolo zu sein. Aber es war von Seiten der Zuschauer noch nicht mal mehr, irgendwie auch seitens der Zuschauer nicht mal mehr die Kraft da sozusagen, den Sinner nochmal anzufeuern. Fast als wäre es so nach dem Motto, ey, wir feuern den jetzt besser nicht an, ja, sonst steigert der sich da nochmal rein und kracht dann endgültig zusammen. Ja. Long story
ist
short.
Ist ja auch richtig.
Ja. Ja. Es wäre vielleicht besser gewesen aufzugeben, aber so haben wir nun und da stehen wir nun am Samstag. Wir werden definitiv, Joker ist auch raus, wir werden definitiv einen neuen Grand Slam Sieger bei den Herren haben. Und, Henrik, wird es Alexander Zverev sein?
Ich hoffe es, weil ganz ehrlich, ohne ihm zu nahe zu treten, aber wenn er jetzt seine Chance nicht sieht, dann ist auch schwierig. Noch Argumente für ihn zu finden, zu sagen, er wird es irgendwann schaffen. Weil natürlich ist das immer so eine Sache. Wir haben ja auch gemerkt, es ist ein bisschen Dynamik. Aber er ist jetzt der höchstgesetzte Spieler im Feld. Und das ist nicht immer garantiert auch ein Argument dafür, dass er der Beste ist. Aber ich würde sagen, von denen, die da sind, ist er im Schnitt derzeit auch von der Leistungsfähigkeit der Beste. Und jetzt, das ist wirklich jetzt sein Test, ob er das mental bis ins Finale tragen kann. Natürlich passieren kann immer was. Wir haben es bei Sinner gesehen, Verletzungen. Wir haben es bei Djokovic gesehen, wie dann die Leistung hinten raus noch einbricht und es jemand reinholt. Aber rein von den Vorbedingungen würde ich sagen, ist das jetzt seine Chance.
Ja, es ist vielleicht gar nicht die Frage, und gewinnt es, sondern es ist genau das, was Daniel uns auch am Donnerstag schrieb. Schrieb nämlich uns, das hier ist genau jetzt das Turnier, was wir alle immer heraufbeschworen haben. Sinner früh raus, Alcaraz nicht da, Sascha ist jetzt da und er muss es jetzt
sagte nutzen. Sogar meine Mutter, die sich ja über mich für Tennis interessiert, die dann auch so, und schafft's der Zverev? Und ich so, naja, er müsste es dann jetzt mal. Und dann meint sie so, naja, wenn er es jetzt nicht packt, dann ist halt auch durch. Ne? Und es ist halt so. Und das finde ich, das hatte Jannik Schneider gesagt, das finde ich dann aber auch den Umkehrschluss. Wenn er den jetzt zieht, dürfen wir nicht sagen, er hat den geschenkt bekommen. Also das finde ich ist dann auch unfair, weil Turnierdynamiken sind so, wie sie sind. Aber gemessen an allem, was los ist und an der Konkurrenz durch Sinner und Alcaraz, sollte er die Chance ergreifen.
Das fand ich auch schon immer ein doofes Argument zu sagen, der hat ja nur gewonnen, weil, so ist es im Tennis, ja. Einer verletzt, ein anderer verliert. Wir werden es sehen.
Deswegen hat mich ja auch sein Match gegen, in den letzten jetzt gegen Halis so beruhigt. Da hat er ja zweieinhalb Sätze relativ gut alles im Griff gehabt, sicherlich nicht ideal. Dann verliert er den dritten Satz doch noch wieder und holt es sich dann aber im vierten entspannt, halbwegs. Ja. Ist natürlich, er hat es unnötig, über den vierten zu gehen, aber es hat mich dann beruhigt, dass ich nie den Eindruck hatte, er hat jetzt komplett die Kontrolle verloren. Also, ne, weil ich war ja durchaus, ich bin ja so ein Schwarzseher manchmal, ne, dass es dann, als es dann hieß, oh, Djokovic ist raus, dachte ich so, und jetzt wird Zverev so nervös, dass er sich dann da auch noch rauskegeln lässt, weil er so diese Chance vor der Nase hat. Aber hat er nicht.
Ja, und, es wäre ein bisschen typisch gewesen, aber gut, es sind auch noch ein paar Hürden zu überstehen. Ne?
Durchaus, die eine oder andere sollte noch kommen, ja.
Ja, was haben wir sonst noch?
Sonst haben wir noch, es war die Woche der Abschiede. Also Gael Monfils und Stan Wawrinka haben sich ja aus Paris insofern verabschiedet. Nicht nur spielerisch, sondern auch karrieretechnisch. Also ja. Der Abend hier geil in Friends war schon ganz süß.
Einen Kritikpunkt habe ich da dran. bei beiden, aber insbesondere natürlich bei der Monfils-Verabschiedung. Wenn der jetzt dann auch aufgehört hätte, dann fände ich, dann wäre das gut gewesen. Aber irgendwie finde ich es dann komisch, dass da so ein Riesending aufgezogen wird und er ja aber trotzdem noch bis Jahresende spielt. Ja, das, also das fühlt sich für mich irgendwie komisch an. Ja, das ist keine Kritik an geilen Monfils. Du musst jetzt aber aufhören, aber es ist irgendwie A, es ist komisch und B, das fand ich dann auch wieder ein bisschen skurril. Vielleicht ist es so eine typisch deutsche Sicht oder es zeigt eben, wie wir in Deutschland mit unseren Sportlern umgehen und wie das andere Nationen machen. Ich weiß, es kann jetzt sein, dass ich hier einige Hate-Kommentare auf mich ziehe, aber hey, ja, es ist geil, Monfils, aber das war ja eine Verabschiedung, sage ich mal, wie sie, also wenn das Deutschland für Tommy Haas gemacht hätte.
So ist sogar. Die deutsche Seele nicht. Ich glaube, du musst da schon mit einbeziehen, dass das Franzosen sind.
Total.
Und die nun mal dieses große Turnier haben und Gael Monfils für sie natürlich auch so eine Strahlfigur ist. Also ich meine, gut, es konnte niemand wissen, dass Courame jetzt den Franzosen den Gefallen tut, quasi nahtlos ihnen die nächste Story zu liefern und man da so diese Leere nicht mehr so groß fühlt. Aber auf Herrenseite, gut, Arthur Fies muss man da mal ausnehmen, der jetzt leider verletzungsbedingt raus ist. Aber ich glaube, da haben die Franzosen so ein bisschen auch ihrer goldenen Zeit nachgeweint.
Ja, genau, weil es standen dann auf dem Platz Gael Monfils, Richard Gasquet, Simon und Tsonga. Anzahl Grand Slam-Titel 0. Ja? Anzahl Masters 1000-Titel bei Gael Monfils 0. Okay, Tsonga hat Paris und ich glaube einmal noch irgendwie Montreal, Toronto gewonnen. Ich glaube, der hat 2 Masters 1000-Titel gewonnen. Ja. Also insofern, ich will mich da jetzt, insofern fange ich es auch wieder ein, da hast du recht, ich will mich da gar nicht drüber lustig machen, sondern vielleicht ist es der Neid des Deutschen, der da drauf guckt, wie andere Nationen ihre Sportler verehren, feiern, ins rechte Licht drücken und wir Deutschen sind halt eher so, also wenn du nicht mindestens einen Grand Slam gewinnst, dann bist du der letzte Lutscher, echt, ey. Du hast gar nichts verdient,
Das ist bei uns so und auch hier, um hier auch für saubere Daten zu sorgen, du hattest recht, also Tsonga hat 2 Masters-Titel, 2008 Paris und 2014 in Toronto.
Ja, das ist so mal, ja, und da war also eine Feier, der Stand der Nadal-Verabschiedung nur in ganz geringen Schritten, ganz geringen Dingen hinten dran, hinterher, egal. Nein, also es ist wirklich, man muss den Hut davor ziehen, was andere Nationen mit ihren Sportlern machen. Wir dagegen schlagen halt gern drauf, so auch auf die deutschen Damen, die außer Tamara Korpatsch wieder in Anführungsstrichen nichts gerissen haben.
Wenig.
Wenig, ja.
Gut, bei den Herren kann man sich jetzt, abgesehen von so leichte Lichtblicke aller Erstrunden, Glücksgriff von Jan-Lennard Struff, hier haben wir uns ja auch nicht mit Ruhm bekleckert. Alexander Zverev muss man da rausnehmen.
Tragisch war ja Altmaier, das war ein tolles Match, das live zu sehen. Das war natürlich, das war richtig geil, Grand Slam, Abendmatch, super Stimmung und auch wirklich ein tolles Match gegen Oji Aliassim und dann verließ er dein Match-Tiebreak. Das war grandios, aber trotzdem, am Ende steht halt in der Lage da. Ja. Und bei den Damen, wie gesagt, war es jetzt auch nicht pralle gut. Da, natürlich, Siegemund hat natürlich mit Osaka ein schweres Erstrundenlos gehabt. Eva Lys gewinnt ein Match und geht dann gegen Sorana Kistea wirklich unter, man kann es nicht anders sagen.
Absolut. Ich
hab das Match gesehen, null Chance. Mm. Und gleichzeitig muss man sagen, ey, Sorana Kistea, mein Hero, das ist ja unglaublich. die geht nur noch mit einem breiten Grinsen über die Anlage. Gestern verteilt sie hier, glaube ich, 0-0 Brille. Ja? Wahnsinn.
Ja, aber da siehst du mal, was, ich glaube, Kistea ist auch eine von denen gewesen, die weniger an ihren Fähigkeiten, sondern mehr an ihrem Kopf auch so ein bisschen gescheitert ist. Was ja völlig in Ordnung ist. Ich meine, nicht jeder ist immer dafür gemacht. Aber da siehst du ja mal wirklich, was wenn du irgendwann bei dir ankommst, was das mit dir machen kann,
ja.
Ne, von der Leistung her. Also ich will da gar nicht sagen, dass das jetzt so ist, wie es ist. Ne? Ich will da auch nicht reinspekulieren. Das artet ja immer dann schnell daraus, ja, Frauen können es ja nicht schaffen, weil mental zu schwach oder so. Aber sie ist so bei sich angekommen und dann, wenn, glaube ich, alles egal ist, dann spielt sich halt auch relativ entspannt. Ne?
Richtig, richtig. Absolut. Ja, und sonst haben wir noch einen Aufreger, oder?
Ja, über den habe ich mich aufgeregt, aber weiß ich nicht, ob das für alle nochmal ein Aufreger ist. Aber Kouame, der französische Shootingstar mit 17, brauchte ja einen Gegner für sein tolles Match. Und das war Adolfo Vallejo, seines Zeichens Paraguayer, sagt man das so? Ich glaube schon. Aus Paraguay, sagen wir mal so. Der, nachdem er dann verloren hatte, eine interessante Erklärung hatte für den Verlauf des Matches, denn er hatte sich über die brasilianische Stuhlschiedsrichterin aufgeregt und kam zum Schluss, dass solche Matches wie das, was er gespielt hat, nicht von Frauen geschiedst werden sollten, weil es zu schwer sei für Frauen. Es sollte von Männern geschiedst werden, weil ein so forderndes Publikum sehr viel Stärke erfordert, dagegen anzugehen. Er fand, dass das Publikum schon, ich sag mal, über die Stränge geschlagen hat, was in Paris tatsächlich etwas ist, was man sagen kann. Die Franzosen sind schon sehr fies manchmal auch. Die können fies werden.
Ja.
Aber das ist schon immer so gewesen. Und dann sagt er aber, dass er das versteht. Es war eine intensive Stimmung und er hatte sich aber darauf vorbereitet. Er wusste, dass es so werden würde. Und um ehrlich zu sein, hat es ihm nicht geschadet, sondern quasi Kouame geholfen. Ja. Und da stand ich dann am Ende da und dachte auch so, ich sag's jetzt mal wirklich hier, ich sag's mal wirklich so, leck mich am Arsch, was willst du eigentlich von mir? Also ich meine, du stellst dich hin und sagst, ich weiß, dass die Franzosen als Publikum speziell sind. Und auch unfair. Und um mal ganz ehrlich zu sagen, das, was ich so gesehen habe von Matches von Südamerikanern in südamerikanischen oder bei südamerikanischen Turnieren, ist jetzt auch nicht gerade still auf dem Schülchen sitzen. Und dann passiert das. Du verlierst ein tolles Match. Und dann kommst du auf die Konklusion, ich weiß es nicht. Also er hat jetzt auch dafür eine Strafe bekommen.
Zu
Recht, wie ich finde. Denn ganz ehrlich, zu glauben, ich habe das Match nicht gesehen. Also ne, ich kann dir nicht sagen, was sie getan hat und was sie vielleicht nicht getan hat, ob man da mehr hätte tun können oder nicht. Und ich finde, individuell kann man auf jeden Fall sagen, oder muss man dem Stuhlschiedsrichter oder einer Stuhlschiedsrichterin auch sagen, ey, das war jetzt vielleicht nicht dein bestes Match. Dass dir das mal aus der Hand gleiten kann, absolut gar keine Frage.
Wobei wir beide aber nicht wissen, ob das überhaupt der Fall war oder nicht. Wir haben beides
Match
nicht
gesehen. Ja, genau, das meine ich damit.
Ich habe es ja auch
gesehen. Also ich kann es dir nicht sagen. Ich könnte jetzt vielleicht ins Rewatch gehen und das ist vielleicht auch unterschiedlich Gefühl, keine Ahnung. Was ich nur damit sagen will, es ist absolut legitim, auch einem Stuhlschiedsrichter und einer Stuhlschiedsrichterin zu sagen, da hast du jetzt nicht genug getan in dem Match. Mhm. Und die werden auch hart kontrolliert. Also da geht immer einer mit und guckt und dann wird hinterher besprochen, was lief gut und was lief nicht gut. Zumindest war es früher so. Aber dann auf diese wirklich strunzdumme Idee zu kommen, weil ich bin der absolut festen Überzeugung, dass wenn er das Ding gezogen hätte, wir diese Diskussion überhaupt gar nicht aufgemacht hätten. Gar nicht.
Ja, und man kann es
das
sagen.
Das war jetzt seine Nummer, da irgendwie zu erklären, warum es nicht gut war.
Ja, und Gott sei Dank, muss man sagen, haben wir die machen wir die Diskussion als solche gar nicht erst auf. Ne? Nein, er hat das in die Welt gehauen und er kriegt zu Recht eine Strafe. Und ich würde sagen, Gott sei Dank machen wir uns eher lustig, ja, obwohl das überhaupt nicht lustig ist, was er da sagt, aber es ist lächerlich, ja. Und es ist gut, dass die Diskussion als solche überhaupt erst gar nicht aufkommt, ja.
Ja, ich muss ehrlich sagen, die French Open bekleckern sich ja nicht mit Ruhm, was Sexismus angeht. Hm. Also die Ansetzung der Abendmatches hinsichtlich der Damen ist nach wie vor eine Katastrophe.
Ja. Ja.
Aber da fand ich dann schon gut, dass sie da wirklich, wahrscheinlich weil es auch Vallejo war und nicht irgendwer anders. Ich weiß nicht, ob sie, wenn das ein Ben Shelton gesagt hätte, ob sie dann genauso reagiert hätten. I don't know. Aber was ich auch gut fand, ist, dass sie da ganz schnell den Deckel drauf gemacht haben und gesagt haben, okay, dann kriegst du dafür jetzt für Diskriminierung und Sexismus halt eine Strafe.
Punkt. Total richtig. Eigentlich also, soll man ja so eine Sendung mit was Positivem beenden.
Mach mal.
Ja, positiv ist es, dass er sofort bestraft würde. Es hat eine gewisse Lächerlichkeit, insofern damit einhergeht Skurrilität und dann doch wieder etwas in Anführungsstrichen Lustiges. Es ist einfach unglaublich und das Schöne ist zu sehen, wir meinen immer, wir haben im Tennis schon alles gesehen. Nein, die erste Woche French Open hat uns mal wieder unter Beweis gestellt, jedes Turnier ist anders, jedes Turnier kommt wieder mit neuen Geschichten daher. Und ich bin mir, so sehr ich das Alexander Zverev auch wünsche, dass es ihm jetzt gelingt, ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir nicht doch die mehr oder minder ganz große Überraschung bei diesem Turnier sehen werden. In etwas mehr als einer Woche wissen wir Bescheid. Übrigens auch bei den Damen. Da ist auch noch viel, viel Musik drin, über die wir heute weniger gesprochen haben. Ich glaube, in einer Woche haben wir Stoff genug, darüber zu sprechen und auf ein Turnier zurückzublicken, was sicherlich auf eine gewisse Art und Weise einzigartig ist und dann war.
Ja, ich finde es auch gut für unsere Tippspieler, die noch drin sind.
Wenige.
Weil jetzt, es sind nicht mehr so viele, aber jetzt ist ja wirklich, also auf Herrenseite, auf Damen nicht so, aber auf Herrenseite ist ja jetzt wirklich, jetzt musst du deine Nummern kennen.
Ja, ja, absolut.
Weil ich sag mal so, was hattest du gesagt, die obere Hälfte hatten einen Durchschnitt der Weltrangliste von 75?
Mhm.
Da musst du die Namen schon kennen, ne? Und wissen, wie die zusammenspielen. Das ist dann nicht mehr so einfach.
Total. Kommt bitte nicht auf die Idee zu fordern, dass wir zukünftig dieses Tippspiel auch für alle 250er-Turniere durchführen. Ne?
Oh Gott.
Das könnt ihr privat für euch mal machen als Übung für Wimbledon und die US Open. Ja, Henrike, haben wir es?
Ich würde sagen.
Ja. Rein ins Getümmel. Zweite Woche. Los geht's.
Ja.
Ja.
In diesem Sinne wünschen wir euch allen viel Spaß bei dieser zweiten Woche. Wenn ihr was zu sagen habt, sagen wollt, sagen möchtet, Vorschläge, Kritik, was auch immer, hallo geht auch. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Übliche Social-Media-Kanäle. E-Mail funktioniert auch immer noch. Brieftaube vielleicht auch. Egal. Meldet euch und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
Au revoir, wie der Franzose sagt.
Au revoir.
Bonne journée.